Mein Thema heute Abend ist ja wieder in der Reihe zu sehen, also die Orthodoxie als Arche der Rettung. Heute ist die Überschrift die Einheit in der Vielfalt. Natürlich geht da der Gedanke vielleicht sofort zur ökumenischen Bewegung hin, die sagt also, man könnte ja eine Einheit der Christenheit gründen in der Vielfalt. Ich will gleich vorausschicken, um diese Einheit geht es mir nicht, denn, so wie ich das sehe, eine Einheit in der Vielfalt der Heresien gibt es nicht. Denn Christus hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit einführt. Also kann es natürlich auch keine Einheit geben, in der der Irrtum Platz hat. Also von diesem Slogan der Ökumene der heutigen Tage rede ich nicht jetzt. Sondern ich rede von etwas anderem. Wenn wir hier in unserer Heimat in Deutschland schauen und betrachten uns die Orthodoxie. Allein der Begriff die Orthodoxie würden mir die Katholiken sagen, die Protestanten oder Leute, die von außen stehen. Ja, was bedeutet das? Es gibt doch die russisch-orthodoxe Kirche, es gibt die Griechen, es gibt die Rumänen, die Serben, Georgien, also die polnische Kirche und alle möglichen. Es gibt doch so viele orthodoxe Kirchen. Und in der Tat, viele Touristen, die zu unserem Kloster kommen, fragen immer, haben Sie auch Beziehung zu den Russen? Gehören Sie da zusammen? Für viele ist das gar nicht so bewusst. Also was meine ich? Für die Welt außerhalb der Kirche scheint es so, als gäbe es viele orthodoxe Kirchen. Als gäbe es gar nicht die Orthodoxie, die eine orthodoxe Kirche. Und daher möchte ich heute über dieses Thema reden, die Vielfalt, die Einheit in der Vielfalt. Denn in der Tat, es gibt nur eine Kirche. Und diese Kirche ist die orthodoxe Kirche. Aber auf dieser Arche gibt es, so könnte man sagen, viele Zimmer. Und diese Zimmer sind die einzelnen autokephalen Kirchen. Und es ist gar nicht so fremd, wenn wir die apostolische Zeit betrachten, als die Apostel dann von Jerusalem loszogen, der heilige Thomas bis nach Indien. Viele glauben, dass der heilige Jakobus bis nach Spanien ging. Und man nimmt vielleicht an, dass sogar der heilige Paulus, zumindest wollte er nach Spanien gehen, aber vielleicht sogar bis nach Spanien er selbst gekommen ist. Die Apostelschüler, also die erste Generation, der heilige Petrus hat einige ausgesandt nach Gallien. Es sollen sogar Lukas und Markus, so gibt es eine Tradition, bis nach Linz, Lorch, also Ober in Niederösterreich gekommen sein. Also diese erste Generation schon sehr bald in ganz Europa und Asien und Nordafrika bis nach Äthiopien unterwegs. Und was taten die? Jeder dieser Apostelschüler, wo er war, hat gepredigt, hat gebetet, hat die Ersten getauft und Gemeinden gegründet. Und jede dieser Gemeinde war Kirche Gottes, war Kirche Jesu Christi. Und wenn die Gemeinde in einer Stadt relativ groß wurde, hat man auch den Presbyter, also den Vorsteher, den Bischof eingesetzt und geweiht. Und der hatte seine Diener, denn er allein konnte ja den Dienst gar nicht vollziehen, seine Priester gehabt. Und wir wissen auch schon aus der Apostelgeschichte, dass die Apostel sehr viel Arbeit hatten am Wort Gottes und daher die Diakone eingesetzt haben, um sozusagen den alltäglichen Dienst der Caritas, der Nächstenliebe, zu üben. Und so war also damals in der apostolischen Zeit und in der Urkirche die Gemeinde konstruiert, dass sozusagen jede Stadt, jede Polis, jede Region für sich Kirche war. Denn es war ja gar nicht so einfach, Kommunikation in diesem großen Weltreich aufrecht zu erhalten. Und daher war jede Stadt eine eigene Kirche Jesu Christi. Natürlich und sehr bald, um die Ordnung zu wahren, hat eine ganze Region sich zusammengetan. Zum Beispiel die in Kappadokien, die waren sehr weit vom Byzanz weg. Das in den ersten 300 Jahren gar keine Rolle groß spielte. Dann gab es in Gallien die ersten Gemeinden, die waren auch wieder sehr weit weg. In Nordafrika, wie gesagt, bis nach Äthiopien oder Thomas Christen bis in Indien. Und so um diese Einheit zu zeigen, haben die sich zusammengeschlossen zu einem Verbund der Liebe. Und wiederum der Kaiser, der dann ja orthodox wurde, also der heilige Konstantin und seine Nachfolger, bis auf wenige Ausnahmen, wollte natürlich auch nun innerhalb seines Reiches eine Ordnung schaffen und sagte, also gut, wir müssen diese Ordnung machen, und hat jeweils bestimmte Regionen zusammengefasst, oder diese Bischöfe haben sich zusammengefasst, er hat das dann geordnet auf der ersten Synode, und so kam die erste Hierarchie der Kirche zustande, offiziell. Das waren also die Patriarchen dann von Rom als dem ersten, dann kam Alexandria, Antiochia, und dann kam Jerusalem hinzu und die erste kleinere Kirche, Zypern. Zypern gehört zu den alten Kirchen, die aber, also Zypern hatte dann keinen Patriarch, sondern wie bis heute einen Erzbischof. Daraufhin wurde Byzanz natürlich größer und Konstantin hat diese Stadt ausgebaut. Es kam der neue Name Konstantinopel, er hat sie der Panagia geweiht. Und natürlich dieser Bischof der Reichshauptstadt bekam auch eine immense Stellung, denn er war ja nun sehr wichtig, sozusagen direkt neben dem Kaiser. Und so wurde ihm bei den folgenden Synoden den zweiten Platz zugesprochen. Also er war an der zweiten Stelle dann. Also Sie sehen schon, sehr bald hat die Kirche, um einfach eine gewisse Struktur zu haben, eine Hilfe zu haben, Unterstützung zu haben, denn es kamen ja dann die ersten Häresien auf, es ging also um diesen Kampf der Wahrheit, war diese Struktur unbedingt notwendig. Aber es war, wie gesagt, eine Struktur der Liebe von einzelnen Kirchen Jesu Christi. Und diese Ordnung, die damals in den ersten drei Jahrhunderten, vier Jahrhunderten entstanden ist, das ist die Ordnung bis heute. Nur, dass es heute mehr solcher großen Kirchen gibt. Es kamen dann die Serben hinzu, da hat der heilige Sabas hier gearbeitet, der ja auf dem Heiligen Berg lange Zeit Mönch war. Es kam Bulgarien hinzu, Rumänien. Es kam dann natürlich auch Russland hinzu als eigene Kirche. Es kamen dann später die neueren Kirchen hinzu, also Albanien, Polen, Tschechoslowakei, Finnland. Also das Ganze hat sich natürlich dann auch ausgeweitet. Natürlich scheint es für die Leute, die mit unserer Kirche nichts zu tun haben, als seien das alles selbstständige Kirchen, die sozusagen wie die Protestanten und Katholiken und wie Orthodoxen uns unterscheiden. Das ist eben nicht der Fall. Glaube und Liturgie eint uns. Also wir sind eine Kirche. Und jetzt könnte man fragen, Katholiken sagen zum Beispiel, ja, das Petrusamt, den Papst braucht es, damit nicht die Kirche so zerflattert, also sich zerteilt und stückelt und weisen auf die Protestanten hin, denn genau dort ist das Gegenteil passiert, also das, was die Katholiken immer gewarnt haben, deswegen braucht sie den Papst, dass nämlich in der Tat das alles sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht und wer heute nach Amerika kommt, den war jetzt nicht ganz so schlimm, aber allein in New York über 1000 verschiedene protestantische Bekenntnisse, die sich in fundamentalen Punkten sogar unterscheiden, nicht nur in Randpunkten unterscheiden. Und so können wir sagen, die Katholiken haben eigentlich recht. Und dann kommen wir Orthodoxen und sagen, nein, nein. Wir leben seit 2000 Jahren ein System, wo es weder den Papst gibt und trotzdem wir nie zu dieser Entwicklung kamen wie der Protestantismus. Die Weisheit der Apostel durchzieht bis heute unsere Kirche. Das heißt, wir brauchen kein Haupt, zentrales Haupt, denn das ist Christus, das ist Gott selbst. Wir brauchen keinen menschlichen Vertreter von ihm. Aber was geschieht? Um die Einheit der Kirche zu wahren und zu fördern, hat man eine große Synode, die ökumenische Synode, wo alle zusammenkommen gleichberechtigt, der erste unter allem, jetzt für uns, nachdem Rom abgefallen ist, ist der Patriarch von Konstantinopel, er führt den Vorsitz, aber alle sind gleichberechtigt und alle gemeinsam beten um die Erkenntnis der Wahrheit, des Glaubens und der Erleuchtung des Heiligen Geistes, um dann sozusagen das in der Kirche umzusetzen. In der einen Liturgie, Und es ist so schön, auch unsere Klosterbau auf dem Heiligen Berg. Nur dort sind ja jeweils die Nationen in eigenen Klöstern. Aber auch bei uns, viele kommen ja, bevor sie auf den Heiligen Berg gehen, erst in unserem Kloster vorbei. Und dann ist es manchmal recht schön, wenn wir Liturgie feiern und dann ist ein russischer Priester dabei. Am nächsten Tag ist ein bulgarischer Priester dabei. Es kommen sehr viele Serben zu uns. Die Rumänen kommen zu uns und feiern die Heilige Liturgie mit. Und wir stehen alle an einem Altar. Also die Gefahr, die sozusagen Rom immer heraufbeschwört, indem sie auf die Reformation hinweist, in der Tat existiert nicht. Denn die Orthodoxie seit 2000 Jahren in diesem System hat sie ihre Einheit bewahrt in Liturgie und Glauben. Nun werden einige vielleicht sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Also wenn ich in einen griechischen Gottesdienst gehe, dann ist das manchmal ganz anders als beim russischen Gottesdienst. Und in der Tat, wenn ich, wie ich im Sommer hier gefeiert habe, da bin ich schon ein bisschen unsicher, mache ich jetzt das Richtige oder das Falsche, weil in Kleinigkeiten in der Tat es Unterschiede gibt. Aber diese Unterschiede im Brauchtum fördern die Vielfalt und den Reichtum unserer Kirche und zerstören nicht die Einheit. Denn die Einheit ist der Glaube, die Einheit ist die Liturgie, die Mysterien. In der Gegend, wo die Orthodoxie aufwächst, dann, wie in Russland, ist eine ganz andere Situation als in Antiochien oder in Griechenland. Natürlich wird sich dort die Orthodoxie in ihrem Brauchtum auch anders entfalten. So wie vielleicht auch in Serbien einige Brauchtümer, einige Gesetze bis hin zum Aufbau der jeweiligen Landeskirche sich unterscheiden. Aber es ist eben kein Unterschied, der uns trennt, sondern der die Vielfalt der orthodoxen Kirche in der Welt darstellt. Nun, das ist die Situation, wie die orthodoxe Kirche also lebt. Es gibt die autokephalen Kirchen, jeweils in ihrem Land. Und jetzt plötzlich sind wir in Hamburg hier. Jetzt kommen wir mal auf die moderne, neue Zeit zu. Und da entdecken wir plötzlich viele orthodoxe Kirchen, worüber ich mich ja freue. Also die Orthodoxie blüht ja in Deutschland, was das betrifft. Aber natürlich, jetzt geschieht etwas, und das macht vielleicht manchmal bei den Leuten so den falschen Eindruck, dass natürlich mehrere Kirchen, die sonst in ihren Ländern natürlich existieren, auf einem Gebiet zusammenkommen. Das heißt, also es kommt die Hierarchie von Konstantinopel nach Deutschland, nach Hamburg. Hier haben wir gerade gefeiert, hier bei unseren Griechen, 50 Jahre Metropolie Deutschlands, also wird dieses Jahr gefeiert. Und da war ja ein Vortrag gewesen in Hamburg, über auch die Geschichte in Hamburg der Griechen. Dann kommen natürlich hinzu unsere Russen, schon sehr früh, durch die Verbindung mit dem Zarenhaus. Es kommen hinzu durch Handel und danach, wie Sie wissen, besonders nach dem Fall der Mauer, alle anderen Ostkirchen. Also haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Hierarchien wir in Deutschland haben. Jetzt haben wir auch die Antiochener, wo ich überfreue, einen eigenen Metropoliten für Deutschland, was sehr wichtig ist, weil diese Metropoliten oft ein sehr großes Gebiet in Europa betreuen. Und wie ich vorhin gesagt habe, in der apostolischen Zeit jede Stadt ihren Bischof hatte. Daher sind die natürlich überfordert, jetzt hat also auch Antiochien in Deutschland einen Metropoliten. Aber die Schwierigkeit ist jetzt, dass natürlich so viele orthodoxe Kirchen, die in ihrer Verwaltung selbstständig sind, das ist die Autokephalie, die ihr Brauchtum haben, die ihre Tradition der Musik haben, die ihre Tradition der Ikonen haben, die sind ja gar nicht immer so gleich. Und das trifft nun alles, wenn wir hier bei Hamburg bleiben, in Hamburg zusammen. Und das mag manchmal den Eindruck erwecken bei den nicht-orthodoxen Leuten, aha, das sind doch verschiedene Dinge, besonders fällt es auf beim Kalender. Die Griechen, ich glaube auch die Bulgaren und die Antiochener und Alexandrien und so weiter, die feiern nach dem neuen Kalender. Also wir feiern mit den Protestanten und Lateinern Weihnachten. Die Serben, die Russen, ich weiß gar nicht, wie es bei den Rumänen ist, neuen Kalender, also die sind auch noch beim neuen Kalender, aber die Serben, die Russen, Polen, Tschechoslowakei, soviel ich weiß, und Jerusalem, auch dieses alte Patriarchat, feiern nach dem alten Kalender, also 13 Tage später. Das ist für viele Leute nicht verstehbar, das haben sie Schwierigkeiten, besonders Außenstehende. Für uns ist es ja keine Glaubensfrage, daher wiederum nicht trennend. Da machen die Altkalendarier einen Fehler, andere Geschichte. Also es scheint für viele Leute, also doch verschiedene Kirchen. Jetzt wollen wir nicht bei den Außenstehenden bleiben. Die können ja lernen, die können sich ein Buch nehmen und mal unsere Geschichte nachforschen. Ist ja auch eine gute Idee. Es gibt ja Gott sei Dank heute auch schon viel Literatur. Und hier ist ja auch wieder viel Literatur ausgestellt, wenn es auch natürlich hier spiritueller Art ist. Aber es gibt sehr viel deutsche Literatur, also jeder kann darüber lesen. Aber um was es mir heute geht, ist innerorthodox, diese Einheit in der Vielfalt. Denn manchmal scheint es mir so zu sein, dass es hier manchmal vielleicht ein Konkurrenzdenken gibt in der Hierarchie. Dass es vielleicht auch in den einzelnen Gemeinden so ein bisschen Abgrenzung gibt. Zumindest habe ich diesen Eindruck, nicht nur hier, sondern auch überall, wo ich hinkomme. Und darunter leide ich immer. Denn etwas ist schön, zum Beispiel bei unserem Vortrag hier in diesem Raum, dass alle orthodoxen Kirchen vertreten sind und eigentlich alle eine Familie sind. Ob das jetzt unsere Russen sind, Antiochener, Bulgaren, Rumänen, Serben, Griechen, Deutsche, spielt gar keine Rolle. Es ist die Ökumene, es ist die Orthodoxie, die Einheit hier heute Abend als große Familie, aber in der Vielfalt der jeweiligen Tradition. Für den Deutschen nun, der orthodox wird, ist es natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Denn die erste Frage ist vielleicht, wo wird er sich zu Hause fühlen? Gut, wenn er jetzt verheiratet ist mit einer Orthodoxen oder mit einem Orthodoxen, wird er sich dahin wenden, wo natürlich sein Partner zu Hause ist. Aber wenn er jetzt nicht verheiratet ist mit einem Orthodoxen, wo soll er sich hinwenden in diesem Dschungel der Vielfalt? Dann haben wir hier in Hamburg noch den Sonderfall, Gott sei Dank. Es sind nur wenige Städte in Deutschland, wo es auch einen regelmäßigen deutschen Gottesdienst gibt. Also der Dschungel ist sehr groß und dann kommt vielleicht auch der Eindruck, den ich habe, ja, die sind sich ja alle gar nicht so grün. Und da liegt unsere Sünde. Versteht ihr? Da liegt unsere Sünde. Jeder orthodoxe Christ soll und muss nach seiner Tradition leben. Das ist das, was unsere Väter überliefert haben und unsere Mütter. Das ist das, was uns als Erbe übergeben ist. Aber es ist ein Erbe innerhalb dieser großen Familie. Es ist kein Sondererbe von irgendeiner Gruppe. Es ist ein Erbe, das die Vielfalt und den Reichtum dieser Kirche ausmacht. Daher freue ich mich sozusagen, auch mal im russischen Gottesdienst zu sein. Oder wenn ich auf Heidelberg bin, bei den Rumänen, der Skite. Die singen wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Bei den Serben, da habe ich es nicht geschafft, das liegt so ein bisschen am Rande oben im Norden vom Heiligen Berg, da ist es ein bisschen schwierig, das muss ich dazu sagen. Bei den Bulgaren, da habe ich mich nicht getraut hinzugehen, weil die armen Mitbrüder sehr wenige sind und Gäste wenig beherbergen können. Und nur um so vorbeizuschauen, liegen die auch sehr am Rande. Kann man also auch nicht, man muss ja alles wandern oder so. Also die beiden Klöster würde ich auch gerne besuchen, die anderen kenne ich. Also dieser Reichtum, diese Vielfalt, ist etwas, was uns ergänzt. Und nun, also wenn ein solcher Deutscher orthodox wird, muss er sich natürlich irgendwo einer Gemeinde anschließen. Ist klar. Wie gesagt, sie in Hamburg haben vielleicht den Vorteil, dass auch die Gelegenheiten haben zur deutschen Liturgie. Für viele Städte, ich habe geistliche Kinder, also auch in anderen Städten, wo es keine deutsche Liturgie gibt, die müssen halt in ihre Kirche dort gehen. Und verstehen halt recht wenig oder gar nichts. Aber auch da der Heilige Geist hilft natürlich. Soll man auch nicht überbewerten. Aber um was geht es jetzt konkret für uns? Denn wenn wir eine Kirche sind, muss einer den anderen auch unterstützen. Also es darf nicht so sein, dass die einzelne Gemeinde zur Konkurrenz der anderen sich aufbaut oder fühlt oder gedrängt fühlt, wie es leider häufig der Fall ist, bis hin vielleicht zur Hierarchie, wo auch nicht jeder sich grün ist mit dem anderen, denn alle sind wir Menschen. Aber das müssen wir eigentlich überwinden, damit unsere große Familie auch immer deutlich wird. Wie gesagt, auf dem Heiligen Berg, alle orthodoxen Nationen in irgendeiner Form vertreten. Es geht im Großen und Ganzen gut. Und doch gibt es natürlich auch dort Probleme. Soll man nicht verschweigen. Aber man bemüht sich, diese Probleme anzugehen und auszuräumen. Auch bei uns hier sozusagen, wo dieser Dschungel ist, jeder soll froh sein und Gott danken für die andere Kirche. Denn dadurch ist in Hamburg so flächendeckend, ist auch die Heilige Liturgie gegeben. Und wenn man kein Auto hat oder es ist zu spät, man findet irgendwo immer eine Kirche, wo man die Heilige Liturgie mitfeiern kann. Und eigentlich dürfte es dann keine Rolle spielen, bin ich Deutscher, bin ich Grieche, bin ich der russischen Kirche angehörig, der rumänischen, der serbischen. Ich sollte mich zu Hause fühlen können. Auch wenn ich die Sprache, die Tradition vielleicht nicht verstehe, so schnell oder überhaupt nicht. Das wäre sozusagen wichtig. Und warum? Und das ist das Ziel des heutigen Vortrags eigentlich, das eigentliche Thema. Denn die Orthodoxie, hier jetzt zum Beispiel in Hamburg, soll ja Zukunft haben. Unsere Kinder, auch wenn sie noch so sehr die Tradition lernen, der einzelnen Völker oder Nationen unserer Orthodoxie, sie werden im Laufe der Zeit, in der zweiten und dritten Generation, zumindest bei den Griechen ist es so, immer weniger ihre Heimatsprachen sprechen. Beispiel. Sie werden immer mehr, leider sage ich das, vielleicht das Gehabe des Westens annehmen. Und nicht mehr so sehr die Ideale der Heimat haben. Durch Schule, durch Freunde und so weiter. Ich sage leider. Also diese ganze Bewegung wird auf uns zukommen oder ist schon auf uns zugekommen. Und daher ist dann wichtig, dass wir sozusagen eine Einheit bilden. Denn es werden die gleichen Sorgen sein bei den Rumänen, es werden die gleichen Sorgen sein bei den Russen, bei den Griechen und bei allen anderen. Und jeder sollte aus der Erfahrung des einen lernen und muss nicht die gleichen Fehler machen, wie die anderen sie vorweg schon gemacht haben. Eine Familie sind wir. Und für die Zukunft wollen wir ja auch, dass vielleicht die Orthodoxie in Deutschland wächst. Denn eins merke ich immer, und das ist vielleicht kritisch jetzt für einige hier, dass die Einheimischen, nenne ich sie jetzt mal, die Deutschen, wenn sie orthodox werden, sehr schnell vergessen, wem sie es zu verdanken haben. Ja. Wer hat den Boden bereitet, dass zum Beispiel ich, ganz persönlich, in Deutschland die Orthodoxie kennenlernen konnte? Es sind jene Gemeinden, die existieren, die rumänische, die griechische, die russische, die serbische, Antiochia, wer auch immer. Das heißt, die Deutschen verdanken ihnen den Glauben. Und daher ist es wichtig, dass, wenn die Orthodoxie in Deutschland wachsen soll, wir mithelfen. Ja? Also jeder einzelne orthodoxe Christ soll eigentlich Apostel sein, im besten Sinne. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns als eine große Familie kennen. Nicht, dass man dann vielleicht plötzlich dazu kommt, ich habe jetzt für die rumänische Kirche 100 Leute gewonnen. Also Ehre sei Gott. Aber nicht in diesem Geist, versteht sie? Oder in Griechen. Sondern, immer sehen, wir gliedern uns ein in diese große Arche der Rettung. Und das wollen wir natürlich für alle Gläubigen, für alle Menschen dieses Landes, dass diese Orthodoxie, Entschuldigung, wächst und gedeiht. Und dazu ist wichtig, dass unsere Gemeinden auch offen werden für solche Leute. Ich kenne Gemeinden, die wollen mit denen gar nichts zu tun haben, die da auftauchen. Die sagen, was will denn der hier? Oder sagen, die wollen vielleicht uns umerziehen, zum Schluss sogar. Vielleicht denken das sogar welche über Pater Paisius, der sozusagen die Orthodoxie in Deutschland umerziehen will, was natürlich Unfug ist. Weiß ich nicht. Sondern ich sehe wohl, die Aufgabe, warum ist das alles geschehen, dass so viele Orthodoxe jetzt nach Deutschland kamen und kommen. Wir reden ja von 1,5 Millionen ungefähr, die es in Deutschland jetzt gibt. Gerade heute habe ich gehört, es sind 85 Pfarreien der russischen Kirche von Moskau. 45 oder was der Auslandskirche. Die Griechen sind auch, danke, über 60, 70 Gemeinden. Und alle anderen auch, bei den Serben weiß ich es jetzt nicht und den Rumänen, aber sicher sehr, sehr viele Gemeinden. Das heißt, flächendeckend sind wir jetzt in einer guten Situation. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern das hat Gott so gefügt. Weil Gott hat immer einen Plan. Es mag sein, dass die Griechen kamen, um Arbeit hier zu finden, damals, in den 60er Jahren, wo damals auch die Metropolita gegründet wurde. Die Serben und die Rumänen. Mag sein, auch heute, dass man versucht, sich eine gute Zukunft aufzubauen. Das ist immer eine große Hilfe. Es mag sein, dass man vielleicht kam, um zu studieren nach Deutschland. Aber Gott hat das alles so gefügt, damit auch hier im Westen, das gilt ja nicht nur für unser Land, das gilt auch für Frankreich und England, für Amerika, dass hier der Boden bereitet wird, um diese Orthodoxie einzupflanzen in dieses Land. Was vor ungefähr 1000 Jahren aufgehört hat, nämlich dass unser Land orthodox ist, mit dem Schisma, das zumindest will Gott jetzt, dass wieder zurückgeführt wird. Das heißt, dass unsere Heimat auch wieder den Glauben annimmt. Aber dazu braucht Gott Hände, Füße, er braucht Köpfe, er braucht einen Mund und das sind wir. Aber wenn eben sich innerhalb sozusagen der Orthodoxie sich die einzelnen Gruppen vielleicht, oder auch die Hierarchie, wie wir wissen, wir lesen das ja immer wieder, streitet, wer der Erste und wer der Letzte ist, freut sich nur der Teufel und bringt niemand etwas. Nun, also haben wir Gott sei Dank die Situation, dass hier auch immer mehr Deutsche hinzukommen. Da war ich vorhin stehen geblieben bei meiner kritischen Äußerung, dass vielleicht manchmal die Dankbarkeit dieser Deutschen nicht unbedingt so groß ist gegenüber der Mutterkirche Orthodoxie. Dass man vielleicht zu wenig Geduld aufbringt. Dass man sich zu sehr beeilt und meint, ja, heute müsste sozusagen schon flächendeckend deutsche Gottesdienste stattfinden. Die Mutterkirchen müssten sich umstellen und mehr Deutsch machen oder die Tradition vielleicht sogar ändern. Oder der eine wirft dem anderen vor, der ist mehr orthodox, der andere weniger. Oder die Kirche ist strenger, der andere lascher. Also ich höre solche Dinge häufig. Das ist immer vom Teufel. Das allererste, was jetzt zumindest wir Deutsche tun müssen, nicht nur nach 50 Jahren oder 280 Jahren, also griechisch-orthodoxe Überlieferung in Deutschland, sondern das, was wir Deutsche tun müssten zuallererst, ist Danke zu sagen. Danke der griechischen Kirche, danke der russischen Kirche, der serbischen, der rumänischen, der bulgarischen Kirche. Denn wie ich vorhin gesagt habe, die sind es, die es mir möglich gemacht haben, oder den anderen, überhaupt die Orthodoxie kennenzulernen und eingegliedert zu werden in diese uralte christliche Familie, die auf die Apostel zurückgehen. Wenn diese Gemeinden mit all ihren Schwächen und Fehlern, mit all ihren Problemen nicht bestehen würden, wäre ich hier heute nicht orthodox. Und daher für uns deutschsprachigen Orthodoxen erst einmal ein Danke an diese Vielfalt in der Einheit. Ist ein unschätzbarer Schatz und dafür müssen wir erstmal Danke sagen. Und als kleine Kinder, die wir sind, da richte ich wieder an die deutschen Orthodoxen, ist es erstmal wichtig zu hören auf das, was unsere Väter und Mütter der jeweiligen Landeskirche uns zu sagen haben. Ich bin manchmal erschüttert, ich war mal im Internet, und da gibt es ja auch manchmal so Seiten, wo man dann so Kommentare geben kann. Ich hoffe, ich trete es hier niemand zu nahe, ich habe keine Namen gelesen oder so. Aber dann finde ich drin, ja, wie soll man jetzt eigentlich sagen? Amen und Amen.
Denke ich, Kyrie Jesu Christe Eleison. Ist das jetzt unser Problem?
Muss die Ikone so sein oder so sein? Was tue ich? Ich bin nicht der Besserwisser. Ich schaue auf meine Mutterkirche. Und so wie es die Mutterkirche macht, wie das Kind auf Papa oder Mama schaut, so mache ich es auch. Es kann doch nicht sein, dass nach 1000 Jahren, wo wir in der Häresie im Dunkel gelebt haben, nach einem Jahr Taufe, Aufnahme der Orthodoxie, es schon besser wissen als unsere Mutterkirche, die treu zu ihrem Glauben bis zum Martyrium gestanden sind. Unsere Vorväter leider, damals sind dem Papst abgefallen. Das hat seine Gründe, das wurde nicht jeder gefragt. Die sind dem König und so weiter einfach übergetreten. Die Mutterkirchen, trotz vieler Schwierigkeiten, und unsere Antiochenikirche ja immer noch ganz aktuell im Martyrium, blutgebend, sind ihrem Glauben treu geblieben. Daher mein Appell an alle Deutschen, die orthodox sind, immer dieses Danke und diese Demut aufzubringen. Dass es wirklich so ist, dass uns diese Kirche noch sehr viel zu sagen hat. Gar nicht so wenig. Sie haben den Schatz unseres Glaubens. Und es wird viele Generationen vielleicht dauern, bis unsere Heimat oder wir in dieser Bewegung wieder dieses Pneuma, den Geist der Orthodoxie, angenommen haben. Das heißt, es steht uns Deutschen gut an, dankbar zu sein und demütig. Und daher eben nicht dann im Internet, dass ich dann lese, was alles schief läuft und dass es kanonisch doch furchtbar ist, dass wir so viele Kirchen im eigenen Land haben, das weiß jeder und möge Gott die Lösung in der Zukunft geben, aber es ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, im Glauben zu wachsen, mich um meine Heiligung zu kümmern, das heißt also zu schauen, was sagen unsere Väter und Mütter in den Schriften, die auch wieder auslegen, sie tun keine Auswahl, wenn sie zu uns ins Kloster kommen und sehen, was unsere heiligen Väter und Heiligen gesagt haben, an wunderbaren Worten, das sind also riesige Bibliotheken. Unsere Mutterkirchen haben dieses Erbe. Sie sind durchs Martyrium gegangen, durch gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und Gott hat es gefügt, und das sage ich nochmals, Gott, also Ehre sei Gott, Gott hat es gefügt, dass sie auch hierher kamen. Kommen. Und daher ein Danke an diese Mutterkirchen, all diese Priester. Natürlich machen die Priester Fehler. Welche Priester nicht? Und besonders, wenn man von der Heimat weg muss und muss in die Fremde, ist es nicht immer einfach für diese orthodoxen Priester, also jetzt so den geraden Weg zu gehen. Ist nicht einfach. Und da machen sie einen Fehler. Aber wer bin ich, dass ich auf deren Fehler rumreite und nicht meine eigenen Fehler betrachte? Man muss Menschen, die arbeiten, zugestehen, dass sie Fehler machen. Bei uns hat immer gesagt, wer nichts schafft, macht keinen Fehler. Also wer nichts arbeitet, macht keinen Fehler. Die, die arbeiten, werden Fehler machen. Und Gott sei Dank machen sie Fehler. Weil aus Fehlern kann man ja auch wieder lernen. Also, diese Einheit in der Vielfalt ist etwas Wunderbares. Es ist nichts Schlechtes. Und wir sollen uns auch nicht verwirren lassen. Wir sind eine Kirche, eine Familie. Aber in dieser einen Kirche gibt es viele Kapellen. Und wenn Sie in ein Gotteshaus kommen, wo viele Kapellen sind, eine Paraklesia, das ist Reichtum, das ist schön. Da ist Fülle vorhanden. Und so ist es in unserer Kirche. Wir kommen rein und sehen die Vielfalt des orthodoxen Lebens. Die eine Kirche ist geprägt durch das Martyrium. Die andere Kirche hat das nicht mitgemacht oder weniger mitgemacht. Die eine Kirche ist deutlich gewachsen, ist sehr zentral. Russland zum Beispiel, da ist der Patriarch schon sehr nahe einem halben Papst. Während in der Griechenkirche das Synodalprinzip hundertprozentig eingeführt ist, also da ist keiner der Erste. So wird auch bei uns im Gottesdienst nie der Patriarch genannt, nie. Sondern immer nur der Ortsbischof, denn er ist der Herr, also der Despot ist, also der Gebieter der Kirche. Und nur, wenn mein Metropolit den Gottesdienst feiert, dann nennt er die Synode von Griechenland. Und wenn der Erzbischof von Griechenland die Liturgie feiert, dann nennt er alle Ersthierarchen aller Kirchen. Und so wird auch dieses Band der Einheit deutlich. Also,
Die Kirchen sind sehr unterschiedlich strukturiert. Einigen, wie gesagt, gibt es Patriarchen, in anderen einen Erzbischof. In einigen Kirchen sind auch die Trachten vielleicht ein bisschen anders. Als zum Beispiel in Russland, die Priester haben andere Hüte, als wir in Griechenland. Aber das alles ist Brauchtum, das ist schön, bringt die Vielfalt. In den russischen Kirchen weiß ich, die Jahreszeit, die kirchliche Jahreszeit fällt auch auf am Schmuck der Kirche. Also Weihnachten ist anders geschmückt als am Pfingsten, da kommen dann die Bäume, wo die Bäume reinkommen. Wenn Sie in eine griechische Kirche kommen, ob Weihnachten ist, Pfingsten oder Ostern, gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Schmuck in der Kirche. Also jetzt keinen Blumenschmuck oder irgendwie sowas. Kennen die griechische Kirche. Warum? Kann ich auch sagen. Nicht, weil es falsch ist, was die Russen machen zum Beispiel, sondern wir haben keine Bäume, die wir abholzen können. Und die Kirche. Also diese Tradition in unseren Gebieten konnte nicht aufkommen. Weil in allen Gebieten, wo zumindest die griechische Orthodoxie zu Hause ist, sind zumindest Wüstengebiete oder die Bäume sind wenige. Ganz einfache Gründe auf. Aber es ist schön, wenn ich dann am Pfingsten bei den Russen vielleicht mal in die Kirche schaue. Ach, das gefällt mir. Ja? Also all diese Dinge sind nebensächlich, sie sind sehr schön, aber sie sind nebensächlich und haben mit dem Glauben als Unterscheidung des Glaubens überhaupt nichts zu tun. Ich weiß von einem Streit in Amerika, wo es um die Ikonen ging. Die haben ja auch eine Fachfrau für Ikonen. Wo der Streit war, ist diese Ikone kanonisch oder nicht? Also einigen hat eine Ikone gefallen. Es ging damals um die Dreifaltigkeit, weil sie eben in dieser nicht-kanonischen Form dargestellt ist, also Gott Vater, Gott Sohn und die Taube. Und nicht in der kanonischen Form der drei Engel bei Abraham. Und es ging ein Weltkrieg los dort. Kinder, das braucht es alles nicht. Ein weites Herz für diese Dinge, kein enges Herz, und alle finden ihren Raum in dieser Gemeinschaft. Viele Dinge rendieren sich nicht, dass ich einen Krieg führe. Manches muss man auch einfach stehen lassen, wie in der Familie. Ich hoffe, Sie machen das. Ich glaube, ich habe hier auch mal einen Vortrag erzählt vom Bernhard von Clairvaux, einem lateinischen Heiligen, der gesagt hat, der Abt muss alles sehen, der Abt muss vieles übersehen und nur weniges ahnden. Das heißt, ein weites Herz. Man kann nicht allem nachgehen sozusagen und aufschreiben, ah, das hat heute der Pfarrer falsch gemacht oder das hat der Bischof falsch gemacht und das und jenes und warum hat er den Mitra jetzt nicht aufgehabt, obwohl er es aufhaben müsste. Warum hat der Chor jetzt nicht dreimal das Heilige gesungen, er hat vielleicht einmal vergessen. Also dass man dann eigentlich nur noch, ich überspitze das Ganze, sondern in einem Pneuma, im Geist lebt, was ist falsch gelaufen, was läuft falsch. Und wenn zum Beispiel die Papadaki, also die Buben, die Kleinen, mal einen Fehler machen, muss der Priester nicht gleich rausschreien, was macht er wieder, oder so, versteht sie? Dann wird er umgekehrt, müssen die Leute jetzt sagen, Herr Pfarrer, was haben Sie da wieder gemacht, oder so. Das heißt, dieser enge Geist entspricht nicht unserer Orthodoxie. Das sieht man eben an dieser Einheit, in dieser Vielfalt. Manchmal muss man Fehler stehen lassen und dem Heiligen Geist die Gelegenheit geben, dass er das korrigiert, indem wir beten, indem wir selbst Beispiel werden. Da bringe ich ein Beispiel, das hier ansprechend ist oder plastisch ist. Sie kommen in Griechenland in einen Sonntagsgottesdienst. Und jetzt nicht gleich am Anfang, da ist keiner da. Sondern gegen Ende des Ganzen, wenn sich die Kirche gefüllt hat. Sie werden nicht glauben, was da für ein Lärmpegel ist. Also es ist manchmal schon tragisch. Besonders wenn es dann zur Heiligen Kommunion geht. Dann geht auch ein richtiger Krieg los, wer als erstes geht. Also da gibt es eigene Ordner manchmal, die da ein bisschen Ordnung schaffen. Sie gehen am nächsten Sonntag in eine russische Kirche. Sie werden gravierende Unterschiede erleben. Ja? Die Kleinen sind wie Soldaten da und rühren sich nicht. Und sind ganz brav und still. Das ist die Vielfalt. Das ist die Mentalität. Das heißt nämlich nicht, dass das Russenkind oder vielleicht bei den Serben genauso, da war ich jetzt noch kein Sonntagsgottesdienst, bei den Rumänen auch noch nicht. Aber dass das jetzt andächtiger ist als das andere. Aber die Südländer eben haben ein anderes Temperament. Mir tut das immer weh. Ich habe einmal auch im Gottesdienst gesagt, es war Festland.
Und die Kirche hat sich schon gefüllt, aber es war die Vesper noch nicht begonnen. Wenn die Vesper beginnt, dann sind sie ruhig, einigermaßen. Aber es war die Vesper noch nicht und das nutzen alle meine Damen zum Reden. Und das Reden wurde so laut, dass ich dann bei der Vesper gesagt habe, ich glaube, ich bin heute auf dem Bahnhof. Und dann haben sich die Damen bedankt, weil sie machen das nicht aus Bosheit, sondern aus Gedankenlosigkeit. Also viele Dinge muss man einfach auch mal gehen lassen und sich nicht beschweren dadurch. Oder jetzt auch wieder vielleicht für die Deutschen oder für diejenigen, die in eine andere Kirche gehen, der sie eigentlich nicht angehört von der Sprache her. Natürlich ist es nicht schön, wenn ich in Gottesdienst gehe, wo ich die Sprache nicht verstehe. Wird keiner von uns behaupten, dass das ein Ideal ist. Sicher nicht. Aber es ist auch kein Beinbruch und ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, in einen Doxen, wo ich mal nichts verstehe. Als ich ins Kloster ging, zum heiligen Arsenius, ich konnte kein Griechisch. Und dachte mir, zumindest Altgriechisch habe ich am Gymnasium gehabt. Das war zwar schon Jahre her, aber ich dachte, naja, so ein paar Wochen ist man ja wieder drin. Und ich ging dann in die erste Vesper und denke ich, was singen die jetzt da eigentlich? Da habe ich auch kein Altgriechisch rausgehört, weil die das Altgriechisch in der griechischen Aussprache singen. Also habe ich mir ein Buch genommen, um da ein bisschen mitzulesen. Aber es geht natürlich auch sehr schnell. Das heißt, die ersten zwei Jahre von den Gottesdiensten, außer den Grundgebeten, die ich dann gelernt habe, habe ich nichts verstanden. Sicher nichts. Ich habe eine alte Dame, die früher in meinem Haushalt ein bisschen tätig war, als ich noch katholischer Priester war, die wurde orthodox, getauft, auch bei uns im Kloster. Die Frau, jetzt schon 78, mit 70 ist getauft worden, versteht noch nicht mal ein Wort Griechisch. Sie kommt aber im Jahr zweimal zu unserem Nonnenkloster unten am Hügel und bleibt zwei Wochen in diesem Kloster. Wir machen zwar auch mal einen Ausflug oder so, aber normalerweise bleibt sie in diesem Kloster. Sie ist die erste morgens, die in den Gottesdienst geht, die letzte, die rausgeht, das heißt vier Stunden ist sie in dem Gottesdienst drin und hat nicht eine Sekunde Langeweile, obwohl sie kein Wort versteht. Aber was geschieht in dem Moment? In unserer heiligen Liturgie, in unseren Gebeten, wer wirkt denn da? Es ist der Heilige Geist. Alle Gebete, die ich spreche, spricht der Heilige Geist eigentlich. Er lehrt mich zu beten. Er ist die Dynamik, die Kraft in meinen Gebeten. Daher, der Heilige Geist, denken wir an Pfingsten, hat keine Probleme mit den Sprachen. Das heißt, die gute alte Dame, obwohl sie nicht versteht die einzelnen Worte, aber in diesem Heiligen Geist ist sie vollkommen erfüllt, wie wenn sie alles verstehen würde. Natürlich, wie gesagt, die Sprache ist wichtig. Und ich wäre froh, die ganzen Gottesdienste werden auf Deutsch übersetzt, dass auch unsere Jugend einmal später viel mehr von diesen geistlichen Texten mitbekommt. Braucht man Geduld. Auch da heißt es demütig sein und Geduld haben. Das ist nicht so einfach. Ich würde mich gar nicht wagen, zu viel zu übersetzen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da müssen schon begnadete Leute her, die das tun. Wir haben welche, Gott sei Dank. Aber in der Tat ist es schwierig, also auch da Geduld haben. Aber das soll nicht der Grund sein, dass ich sage, naja, der Gottesdienst, wenn ich zu den Russen gehe, zu den Rumänen, der bringt mir ja gar nichts, ich verstehe ja nichts. Dann liegt es nicht an der Sprache, wenn das der Fall ist. Und dann muss jeder sich selbst prüfen, natürlich. Dann liegt es vielleicht an meiner Vorbereitung. Wenn ich nämlich in die Liturgie hineinstürme am Sonntag, hechtend so gerade noch, dann der Tag, wie soll der Heilige Geist wirken? Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht geöffnet. Ich habe noch meine ganzen Sorgen im Kopf. Vielleicht habe ich mich geärgert über einen Autofahrer. Solche Dinge kommen ja vor. Manchmal gerechtfertigt, manchmal vielleicht auch nicht. Die Kinder waren vielleicht wieder zu langsam. Die Frau hat sich noch ein bisschen zurecht machen müssen. Und wir sind sowieso zu spät dran. Und so kommen wir in den Gottesdienst. Auch wenn ich alle Worte verstehe, werde ich in dem Gottesdienst wenig geistliche Höhepunkte haben. Verstehen Sie? Es liegt eher an dieser Vorbereitung. Also braucht man viel Geduld in vielen Punkten, besonders die Deutschen, Orthodoxen brauchen da viel Geduld und Demut, aber es wird gelingen. Denn eins zeigt uns auch die Geschichte. Dort, wo die Orthodoxie eingepflanzt wurde, ist sie auch gewachsen. Und die deutsch-orthodoxe Gemeinde hier, ich glaube die bulgarische, die zwei, haben ja einen wunderschönen Titel als Gemeinde. Heiliger Kirill und Method, die beiden großen Slawenapostel, die aber bis nach Mähren kamen, die und unter anderem auch der heilige Method bis nach Deutschland kam, zwar ins Gefängnis, aber er kam ja nie nach Deutschland. Ich glaube, der heilige Method wird uns sicher viel helfen, weil die Heiligen lieben ja ihre Feinde. Und daher wird der heilige Method uns besonders lieben, weil er damals von unseren Vorfahren eingesperrt wurde. Also die Orthodoxie, wir brauchen da keine Angst zu haben, die lässt Gott wachsen. Es ist nicht meine Aufgabe und nicht ihre Aufgabe, jetzt verklemmt an so etwas zu arbeiten. Es heißt, Geduld haben, Demut haben und sich freuen an der Vielfalt in der Einheit. Nicht das als Argument zu nehmen, irgendwie zu kämpfen, eifersüchtig zu sein, neidisch zu sein, Intrigen zu schüren oder zu spüren. Nein, Einheit in der Vielfalt ist eine große Chance. Es ist etwas Wunderbares. Nichts Schlimmeres, als wenn man uniformiert wie die Soldaten durch die Welt marschieren würden, alle, ja? Manchen würde das vielleicht gefallen, aber es wäre sehr trist und würde dem Leben nicht entsprechen. Wer in einen Park hinausgeht, ist ein Park, aber er hat eine große Vielfalt und alle, die da hingehen, freuen sich an den Pflanzen, an den Blüten, an den Blumen, an der Gestaltung dieses Parkes. Und so sollte es in unserer Orthodoxie sein. Wer eintritt, sollte sich einfach nur freuen und staunen über diese große Vielfalt. Denn die Orthodoxie hat der Welt, nicht nur unsere Heimat, sondern der Welt viel, viel zu geben. Zuallererst die Erlösung Christi, aber auch kulturell sind unsere Kirchen reich an Kultur, vielfältigster Art, an der Art und Weise des Zusammenlebens, denn gerade wir sind ja viele Nationalitäten, Länder und trotzdem sind wir eins. Also das, was heute ja die Gegenseite mit der Welteinheitsordnung, was ich will, die Gegenseite, die Orthodoxie lebt es, aber im richtigen Geist. Ähnlich wie damals beim Kommunismus, der Kommunismus als Ideal, der gesagt hat, uns ist alles gemeinsam und jeder kriegt seinen Teil, ist eigentlich das christliche System ohne Gott. Und Sie sehen, wohin das geführt hat. Ein Kloster, wie lebt das? Alles ist allen gemeinsam und jeder hat den Teil, den er hat. Aber mit Gott. Und so, also wenn die Welt, die Menschheitsfamilie eins wird, ist das was Wunderschönes. Aber wenn es ohne Gott ist, wird es eine Katastrophe. Wenn es mit Gott ist, dann wird es fast ein Paradies, fast, weil in dieser Welt gibt es kein Paradies. Und so ist unsere Orthodoxie eigentlich ein Geschenk Gottes, gerade an unsere Zeit, an diese Welt, auch für die Zukunft. Und es ist das Schöne, nicht nur haben alle Kirchen hier sitzen, sondern wir auch viele junge Leute hier sitzen. Das sollte man auch nicht übersehen. Das heißt, die Orthodoxie lebt und wir sollten uns nicht schämen, das auch zu zeigen. Und wenn irgendjemand kommt und irgendeinen dummen Spruch sagt, ah, du bist Russe, du bist das, Gott sei Dank, aber ich bin orthodox. Das ist das Schöne. Wir sind orthodox, wir sind eines Glaubens und wir gehören all zu Gott. Und Gott gehört die Zukunft, nicht dem Teufel und nicht denen, die mit ihm ihren Weg gehen. Wie die sich auch immer nennen, denen gehört nicht die Zukunft. Es hat den Anschein, als würden sie sozusagen die Welt übernehmen, wenn man es mal so ausdrückt. Der Teufel sucht das immer, alle Jahrhunderte, alle Jahrtausende. Aber immer ist Gott der Sieger. Im eigenen Leben ist es so, wie auch im Leben der Menschheitsfamilie. Von daher, sozusagen zum Abschluss heute, nochmal ein Danke an alle orthodoxen Gemeinden, wie sie sich auch immer nennen. Ein Danke für die Präsenz, für die Gegenwart in unserer Heimat. Ein Danke, dass sie uns lehren und führen, dass auch wir Deutsche, die wir orthodox geworden sind oder werden, dass wir einen Weg vor uns haben, der sicher ist. Dass wir nicht alles suchen müssen, uns erarbeiten müssen, mühselig, denn das ist schon geschehen, das brauchen wir nicht mehr. Denn diese große Vielfalt ist uns angeboten. Und dafür vergelt's Gott. Danke und Gottes Segen. Und ich hoffe, wir sind alle demütig und werden immer Hörende dieser Kirchen sein.